Weil ich habe heute ein Thema, was ihr von hier vorne nicht so oft hören werdet. Woran denkst du als erstes, wenn ihr das Wort Sex hört? Was sind die ersten Gedanken? Ja, gut. Es ist sicherlich vieles bei euch jetzt im Kopf. Jeder von euch wird irgendetwas als Antwort haben. Und in der heutigen Zeit gibt es wenig Themen, die so präsent sind in unserer Welt wie Sex. Überall finden wir es immer und immer wieder. Ob im Fernsehen, im Internet, ob beim Sport mittlerweile, bei Musik, überall ist es da. Und als Christen haben wir auch die unterschiedlichsten Sichten darüber. Die einen denken, es ist dreckig. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und es dient eigentlich nur der Fortpflanzung. Oder vielleicht schämst du dich jetzt auch und denkst, da ist die Tür, am liebsten möchte ich da rausgehen. Darüber redet man doch nicht so öffentlich. Es gibt auch genug Christen, die denken, so wichtig ist das gar nicht. Der Herr kommt bald wieder, lass uns darauf konzentrieren, das ist nichts Geistliches. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die es nicht ganz so eng damit nehmen. Denken, wir Christen sind immer so streng, wir verbieten immer Dinge, so wichtig ist das doch gar nicht und so schlimm auch nicht. Und das ist so ziemlich das, was auch die Welt denkt. Wir haben als Gemeinde ganz viel von der Welt übernommen. Und auch hier, das Denken ist weiter verbreitet unter uns, wie wir eigentlich glauben. Die Gesellschaft denkt in etwa das. Alles, was du möchtest, sofern sich alle Parteien einig sind, geht. Das ist okay. Zum Beispiel gibt es aktuell einen Fall in den USA, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ein 19-Jähriger mit seiner 36-jährigen Mutter eine Beziehung hat und sie öffentlich dazu stehen. Sie feiern das öffentlich und sagen, nein, wir wollen zusammen sein. Das Gericht hat jetzt eine 18-monatige Haftstrafe angedroht und sie wollen dabei bleiben. Und das ist sicherlich ein extremer Fall, weil da sagt noch die Gesellschaft, stopp. Also da geht es einen Schritt zu weit. Aber Pornografie zum Beispiel. Es ist das Normale in unserer Gesellschaft geworden. Wenn ihr seriöse Zeitungen wie zum Beispiel Die Zeit oder Spiegel oder Fokus lest, dann kommen immer wieder solche Dinge, die genau darauf anspielen, dass das sogar gesund ist und sonst irgendwas. Es ist so absurd, wie normal das geworden ist. Jedes Jahr werden 70 Milliarden Euro Umsatz mit dieser Industrie gemacht. Und ein Viertel aller Suchanfragen im Internet drehen sich darum. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, das sind täglich 68 Millionen. Weil das finanziell ist das eine, aber das Kostenlose sehen wir nur an solchen Zahlen. Es ist der Wahnsinn, wie verseucht das Internet eigentlich damit ist. Ein Drittel von sämtlichen Daten, die übers Internet fließen, so gut das Internet auch genutzt werden kann, gehen auf das Konto von Pornografie. Ein Drittel. Hinter diesen Zahlen stecken aber auch viele grausame Schattenseiten. Ein Schock für mich war eigentlich, als ich mich damit beschäftigt habe, was das Schauen von Pornografie betrifft. Der Erstkonsument ist heutzutage durchschnittlich bei 11 Jahren. 11 Jahre. Es ist kein Thema mehr, was irgendwelche Erwachsenen angeht. Es ist zugänglich überall. Und 11 Jahre, wenn das eine Gewohnheit wird, und das wird es oft, ist das so mächtig im Leben. Und allein in Deutschland gibt es schätzungsweise, und ich glaube, dass die Zahlen eigentlich überhaupt nicht wirklich richtig generiert werden können, eine 500.000 Abhängige von Pornografie. Ich meine, da schreit ja nicht jeder, ja, ich gehöre dazu. Also wie relevant oder wie richtig diese Zahlen sind, wenn ich mir die Gesellschaft angucke, wird diese Abhängigkeit eher verharmlost und die Zahlen sind wahrscheinlich sehr weit runtergerechnet. Und auch die Darsteller leiden. Ich meine, wir hauen oftmals drauf und sagen, das sind die Bösen. Ja, sie machen diese Dinge und haben die Verantwortung dafür. Aber sie leiden unter Krankheiten, Depressionen, flüchten sich in Alkohol, Drogen. Es gibt Missbrauch, Krankheiten wandern um sich. Und die Selbstmordrate ist da so hoch wie in kaum einer anderen Branche. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Pornodarstellers ist knapp über 36 Jahre. Das ist mehr als nur alarmierend. Dieses Geschäft mit der Lust ist nichts anderes wie ein lukratives Krebsgeschwür in der Welt. Nichts anderes. Und wir dürfen es nicht verharmlosen, nicht als Gemeinde. Und es wird entweder nur in die Ecke gestellt, böse, es wird nicht drüber gesprochen, oder es wird, ja, das Normale. Das dürfen wir nicht, wir müssen darüber reden, weil ansonsten, wer redet mit euren Kindern? Wer redet mit euren Freunden? Die Welt. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, was Gottes Wort sagt. Weil die Gemeinde ist davor nicht sicher. Es gab eine Umfrage letztens unter 1350 Pastoren. Und wisst ihr was? Über eine Hälfte von ihnen haben im letzten Jahr Pornografie konsumiert. Von Pastoren, ich rede jetzt nicht von Gemeindemitgliedern. Pornografie ist eine Seuche, die dir und mir heftig zusetzen kann. Es ist schlimm. Es ist etwas, was dich auffrisst. All die Träume und das Verlangen danach können dich wirklich in einen Strudel voller Sünden reißen. Und das Schlimmste ist, es ist nie alleine, weil du es heimlich machst. Ich glaube nicht, dass ihr, wenn Edmund zum Beispiel neben euch sitzen würde oder ich, auch nur in Gedanken irgendwie versuchen würdet, sowas zu machen. Oder wenn eure Frau neben euch sitzt oder euer Ehemann. Es ist etwas, was im Heimlichen passieren muss. Und damit werden Lügen oftmals verbunden, um das zu vertuschen. Ihr vernachlässigt dann oftmals Dinge. Es gab jetzt eine Umfrage, dass über 70% der Leute auf der Arbeit, okay, 70% der Männer, Entschuldigung, über 50% der Frauen auf der Arbeit Pornografie konsumieren, die es konsumieren. Man vernachlässigt den Ehepartner, man vernachlässigt die Kinder. Es ist etwas, was dein ganzes Leben in eine Richtung lenkt, wo du hinterher scheinbar nicht mehr rauskommst. Und das macht diese Sünde so mächtig. Aber lass mich dir etwas sagen, wenn du damit kämpfst. Und das direkt von Anfang an. Es ist Sünde. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Es ist das, wofür er bezahlt hat. Denk darüber nach, was genau das Evangelium ist. Du und ich, wir sind Sünder, ja. Aber das Kreuz steht für unsere Erlösung. Dafür, dass wir erkauft sind. Wir sind ohne Jesus Sklaven der Sünde. Und man merkt diese Herrschaft. Aber durch ihn sind wir sein Eigentum geworden. Ja, die Sünde hat in deinem Leben Einfluss und in meinem Leben. Aber du gehörst ihm, wenn du umgekehrt bist. Ein Zitat drückt es so aus. Ich verliere zwar einige Kämpfe, aber ich verliere nicht meinen Glauben, noch den Willen, mit Gott weiterzugehen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, gib nicht auf, egal welche Sünde dich gerade gefangen nimmt. Ob Pornografie, außerehelicher Sex, Homosexualität, egal was es ist. Er ist dafür gestorben. Und wenn du ihn noch nicht als Herrn angenommen hast, er macht auch dir das Angebot. Nimm ihn an, egal in welcher Sünde du gefangen bist. Er ist stärker. Und das, obwohl sexuelle Sünde sicherlich extrem stark ist. Aber sie ist nicht stärker als Jesus. Und egal, wie unvergebbar dir die Sünde scheint. Und ich kenne das. Wenn ihr mit Schuld zu kämpfen habt, denkt ihr manchmal, ich muss das erst mal klären, bevor ich dahin gehe. Nein, genau das ist der Ort. Dafür ist Jesus gestorben. Nicht dafür, dass du dein Leben erst in den Griff kriegen musst. Das ist das, was hinterher passiert. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Hoffnung auch mit 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt bitte mit mir 1. Korinther 6, 9 bis 11 auf. Weil es gibt einen Weg daraus. Wir lesen in 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Dies Leben in Sünde ist ein Leben, was diese Geschwister, und in Korinth gab es viel Unordnung und es gab auch viel Sünde, die da noch geherrscht hat, aber was sie hinter sich gelassen haben. Und wieso? Weil Jesus sie gewaschen hat, weil er sie geheiligt hat, weil er sie gerechtfertigt hat durch das Kreuz, durch sein Blut. Und das heißt nicht, dass sie nicht mehr damit zu kämpfen hatten. Aber ihr Leben war nicht mehr davon geprägt. Und er spricht hier von Dingen, die genau das sind, was unsere Gesellschaft heute als krankhaft oder unänderbar sehen. Es geht hier nicht um Triebe, sondern es geht um Sünde. Und dafür ist Jesus gestorben. Das bist du und ich, wenn du zu Jesus umgekehrt bist. Das ist das, was dich ausmacht. Du bist sein Kind geworden. Das ist deine Identität, egal was die Welt dir sagt. Egal was vorher war, genau diese Kraft zur Veränderung, die in diesem Menschen gewirkt hat, die wirkt auch in dir. Es ist aber trotzdem eine traurige Realität, dass wir in der Gemeinde immer noch alle Sünder sind. Es gibt keinen unter euch, der nicht das Potenzial hat, in jede Sünde zu fallen. Und dazu gehört auch Ehebruch und was auch immer. Das Potenzial haben wir in uns. Damit dir und mir das nicht passiert oder damit wir anderen helfen können, dort rauszukommen, müssen wir erstmal verstehen, was das Problem wirklich ist. Wir sehen dieses Ausmaß, aber wir müssen verstehen, was dahinter steckt. Wir müssen verstehen, was der Anfang der sexuellen Sünde ist, was die Quelle ist. Eine gute Sache, die wir auf jeden Fall verstehen müssen, ist, was Gott von den Konsequenzen sagt. Und dann auch, was die ersten Schritte daraus sind. Lasst uns zuerst über den Anfang der sexuellen Sünde reden. Wie zeigt sich das in deinem und meinem Leben? Wo fängt das an? Fängt das an, wenn du dich heimlich nachts an den Computer schleichst, wenn deine Frau schläft oder dein Mann? Oder wenn du heimlich vielleicht eine Affäre hast? Schlag mit mir einmal Matthäus 5 auf. Wir lesen dort die Verse 27 und 28. Matthäus 5, 27 und 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Die meisten von euch kennen die Stelle, oder? Vertue ich mich. Die ist eigentlich sehr bekannt. Aber was sagt sie dir wirklich? Wir überlesen das so schnell. Aber die Hörer damals haben das garantiert nicht übersehen. Jesus ist von dem offensichtlichen Äußeren weggegangen und hat auf den Anfang der Sünde wirklich gezeigt. Nämlich, es ist nicht nur Ehebruch, wenn du mit jemand anderen intim wirst, sondern wenn du es allein schon begehrst. Weißt du wirklich, wovon ich hier rede oder wovon Jesus hier spricht? Er spricht von den Dingen, die wir heute als Tagträume vielleicht abtun, wo wir uns nach Intimität sehen. Und es muss noch nicht mal etwas, sagen wir es so, primär Sexuelles sein, sondern es können auch Küsse sein, diese romantischen Gedanken mit jemand anderem wie deinem Ehepartner. Und mal ganz ehrlich, wie häufig finden wir das auch in der Gemeinde? Selbst in christlichen Bücherläden finden wir Romane, die genau das anstacheln. Und so schlimm ist das doch gar nicht für die meisten, oder? Ich rede jetzt nicht von Rosamunde Pilcher, das möchte ich keiner Frau nehmen. Aber es gibt genug Dinge, ja. Man kann es ja auch noch in einem gewissen Rahmen nehmen, aber es gibt genug Dinge, die wirklich die Fantasie anreizen, die einen von jemandem träumen lassen, der so viel besser ist als mein Ehepartner. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du das noch nicht gemacht? Jetzt schaut bitte euren Ehepartner nicht an. Frag dich das selbst. Fragt euch das selbst. Wie nah wir da wirklich dran sind an diesen Anfängen oder wie oft wir sie schon überschritten haben. Ihr nicht, ja, das sieht man. Aber es ist der Anfang. Es ist nichts anderes wie der Anfang. Wir dürfen den Standard Gottes nicht einfach runterschrauben, weil wir denken, so schlimm ist es ja nicht. Ich habe 30 Jahre ausgehalten oder 40. Ist nichts passiert. Gott nennt es Sünde und wir müssen es auch Sünde nennen. Sünde ist nach Gottes Wort jede sexuelle Handlung oder jedes Verlangen, jede Vorstellung danach außerhalb der Ehe. Egal ob Selbstbefriedigung, Sex mit einem anderen oder der kleine Roman, den ich abends noch lese, der mich in irgendwelche Traumwelten führt. Sex ist von Gott für die Ehe gemacht und ist ein wunderbares Geschenk. Und es ist nur für die Ehe gemacht. Du sollst nur deinen Ehepartner begehren und das auf allen Ebenen, die du dir vorstellen kannst. Wenn du Träume haben willst, träum von deiner Frau oder von deinem Mann. Wenn du dich nach jemandem siehst, dann nach deinem Ehepartner. Nach niemandem sonst. Du und ich müssen uns in diese Wahrheit Gottes stellen und Buße tun, wenn wir immer wieder dagegen verstoßen. Auch bei diesen vermeintlich kleinen Gedanken. Aber die große Frage ist ja, weil das schon sehr viele haben, wo ist die Quelle überhaupt davon? Weil den meisten muss man nicht erklären, wie das funktioniert, sondern meistens findet es einen Weg. Mir musste man als Jugendlicher gewisse Dinge wirklich nicht erklären. Ich wusste, wie es irgendwie funktioniert. Aber woher kommen diese Anfänge? Was ist die Quelle von all dem? Was ist die Quelle überhaupt von Sünde? Lasst uns gemeinsam Markus 7 aufschlagen. Markus 7, Vers 21 bis 23. Markus 7, 21 bis 23. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Gottes Wort ist hier ziemlich deutlich, oder? Die Sünde kommt aus deinem und meinem Herzen heraus. Wir sind sehr schnell dabei, anderen die Schuld zu geben. Ganz oben, Teufel. Nächste Sache, meine Eltern haben mich so erzogen. Meine Freunde haben mich so geprägt. Das ist doch normal in der Gesellschaft. Wir sind ganz schnell dabei, die Verantwortung zu dem Nächsten zu geben. Aber Gott ist klar, aus unserem Herzen kommt es. Du und ich haben die Verantwortung für unser Verhalten und niemand sonst. Es gibt Dinge, die es sicherlich begünstigen. Davon müssen wir nicht sprechen. Aber die Verantwortung bleibt bei dir und mir. Und es kann wirklich ein sehr harter Kampf sein. Ein Kampf, um es mal klar zu sagen, zwischen deinem Willen und Gottes Willen. Zwischen dem, was du anbeten sollst und dem, was du anbetest. Zwischen dem Schöpfer und Teilen der Schöpfung. Weil sexuelle Sünde wird in der Bibel immer wieder auch als Götzendienst bezeichnet. Ein Wort, was wir gerne abtun. Aber Epheser 5,5 oder Kolosser 3,5 nennt Unzucht Götzendienst. Es ist nichts anderes wie ein Anbetungsproblem. Schlag mit mir einmal Römer 1 auf. Wir lesen dort Vers 24 und 25. Römer 1, 24 und 25. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Gott spricht hier davon, dass es ein Gerichtshandeln ist, das er uns dieser Sünde überlässt. Es ist ein Dahingeben, die Sünde wuchern lassen. Die Begierde in unserem Herzen ist es dann, die unser Handeln lenkt. Und in der verharmlosesten Form finden wir das als Standard in der Gesellschaft auch. Hör auf die Stimme in dir, auf die Stimme in deinem Herzen, nach deinen Gefühlen sollst du leben, dich ausstrecken. Hier, bei den sexuellen Dingen, ist das nichts anderes. Bei der Sünde im Allgemeinen ist es nichts anderes. Hör darauf, was dein Herz dir sagt. Ja, du hast kein Geld, nimm das einfach mit. Bei vielen Dingen denken wir, wie kann das sein? Aber bei vielen Themen ist es auch einfach angekommen in der Gesellschaft. Die Lust regiert dann den Menschen. Es ist ein natürlicher Trieb. Und ja, wir haben Sexualität von Gott gegeben bekommen. Aber nicht, um wie die Tiere dahin zu treiben. Wir sollen den Schöpfer anbeten und nicht das, was er uns gegeben hat. Die Frage ist einfach nur, wie das Ganze praktisch aussieht. Weil irgendwie hat das viele Facetten. Wenn es darum geht, dass Sexualität zu einem Götzen werden kann, dann müssen wir uns vor Augen halten, was ein Götze ist. Nämlich das, was wir anbeten. Und das sehen wir daran, wo wir Liebe, Geld, Zeit, Aufwand, all das wirklich investieren. An Smartphones erkennt man heutzutage sogar sehr gut, wo wirklich die Interessen, wo wirklich das Herz von jemandem hängt. Und nicht, wie oft man drauf ist, sondern was drauf ist. Und es gibt die unterschiedlichsten Motive auch, die wirklich dann zum Ausdruck kommen hinter dem allen. Es ist nicht immer das einfache Lust haben, sondern natürlich gibt es dieses, ich habe Lust oder das sind die Begierden, ja, körperliche Nähe. Aber oftmals, wenn ich in der Seelsorge mit Leuten spreche, kommen Dinge wie Macht raus oder vielleicht auch den Nervenkick, Stressabbau, Rache, Flucht, Missbrauch. Es gibt so viele Dinge, die da wirklich mit reinspielen. Aber es ändert nichts daran, dass alles Gott von dem Platz, wo er eigentlich ist, wegholt und etwas anderes dorthin setzt. Du kannst die unterschiedlichsten Motive in deinem Herzen haben, aber es bleibt Götzendienst. Es ist ein Ersatz für Gott. Und dieser Götzendienst hat auch verheerende Folgen. Die Bibel ist sehr deutlich. Wenn wir jetzt an Konsequenzen denken, fallen uns sicherlich einige an, weil wir haben es entweder in unserem Umfeld miterlebt, im Fernsehen gesehen, egal wo. Wenn ihr gute Zeiten, schlechte Zeiten seht, seht ihr ganz viele Konsequenzen, die die Darsteller da auf verschiedenste Szenen haben. Aber was sind wirklich Konsequenzen, die Gott uns klar sagt? Im Buch der Sprüche lesen wir davon in Kapitel 5 bis 7 immer wieder, was die sexuelle Sünde für Konsequenzen hat. Am Anfang heißt es dann in Kapitel 5, Vers 3, dass die Sünde lieblich ist und sie ist harmlos scheinbar, sie schmeckt gut, aber hinten heraus ist sie verheerend und zerstörerisch. Und lass uns mal Gedanken machen, was sind die Dinge, die wirklich passieren? Du machst deine Ehe kaputt, wenn du zum Beispiel verheiratet bist beim Ehebruch. Du kannst dadurch deinen Ehepartner verlieren. Aber was du auf jeden Fall machst, du machst deinen Ehepartner kaputt. Du zerstörst sämtliches Vertrauen von deiner Frau oder deinem Mann. von deinen Kindern. Du bringst vielleicht sexuell übertragbare Krankheiten mit ins Ehebett und dein Partner bekommt AIDS oder sonst irgendwas. Vielleicht zeugst du auch andere Kinder. Und wir wollen gar nicht von der Konsequenz für die Gemeinde reden, wie du den Namen Gottes dadurch runterziehst, wie du aus der Gemeinde einen Karnevalsverein machst. Auch wenn dir vergeben wird, wenn du ein Kind Gottes bist, wird diese Sünde in den Köpfen der Leute meistens bleiben. Es ist nicht einfach weg. Ein Pastor, der Ehebruch begeht, hat hier vorne, und so gescheit muss eine Gemeinde sein, nie wieder was verloren. Das ist nichts, was man feiert. Ja, er hat diese Erfahrung gemacht. Wie toll! Gott hasst diese Sünde. Und wir müssen sie auch hassen. Auch wenn wir immer wieder den Arm nach jedem ausstrecken, der davon gefangen ist. Aber wenn du in dieser Gefahr stehst, überleg dir wirklich, was du machst. Das ist nicht dieser Moment, der dir vielleicht Freude bereitet. Die Konsequenzen sind verheerend. Und die Bibel spricht auch davon, dass es nicht nur diese Konsequenzen hat, sondern auch für deinen eigenen Körper. Schlag mit mir einmal bitte 1. Korinther 6 auf. Vers 18. Sexuelle Sünde wird hier hervorgehoben von Paulus. Er sagt: Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Menschen sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinen eigenen Leib. Der Körper spielt eine besondere Rolle. Und er sagt, es hat Konsequenzen auch für deinen Körper. Und jetzt kann man vielleicht davon reden, wie vorhin, Krankheiten oder sonst irgendwas. Ja, das sind so Dinge, die uns als erstes einfallen. Aber Paulus spricht davon, dass wer sich mit einer Hure einlässt, ein Leib mit ihr wird. Das ist der Bund, den Gott für die Ehe vorgesehen hat. Für nichts anderes. Und wenn du vor der Ehe intim wirst mit jemand anderem, gräbst du dir selbst etwas von diesem Bund auf. Deswegen, ihr Jugendlichen, haltet euch fern davon. Es ist so ein Geschenk, was Gott euch gibt. Und es ist nichts, was er euch verbieten möchte. Sondern er möchte euch erst das geben, was es wirklich wert ist. Und wenn ihr es vorher macht, wenn ihr eine Ehe dadurch angreift, hat das Konsequenzen für diese Einheit. Es sind Dinge, wo du dich selbst körperlich dran erinnerst. All das zieht sexuelle Sünde mit sich. Und auch wenn du denkst, dass wenn man alleine ist, und Selbstbefriedigung ist nun mal leider auch ein Thema, dass das ja niemand anderen involviert, doch, es involviert dich. Und so blöd es sich auch anhört. Aber Seelsorger sind so offen, sollten so offen sein und sagen, du trainierst dir Dinge an, die ein Partner dir nie geben kann. Und das hat Folgen. Es ist nichts Harmloses, wo du niemandem wehtust. Du schadest dir, deinem Ehepartner. Und ich kenne Menschen, die sich dadurch wirklich kaputt gemacht haben, die ihre Körper kaputt gemacht haben. Sie sehen mittlerweile in meinem Alter aus wie Wracks. Weil es gibt Praktiken, über die ich hier vorne nicht rede, die ihren Körper wirklich kaputt machen. Und es wird irgendwann, weil es eine Abwärtsspirale ist, immer weiter vorangetrieben in deinem Herzen. Und von diesen irdischen Konsequenzen dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch himmlische gibt. Wenn du in diesen Sünden lebst, Paulus ist hier klar, was wir vorhin gelesen haben, musst du dich überhaupt fragen, wenn du nicht bußfertig bist, ob du überhaupt errettet bist. Menschen, die in dieser Sünde leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Auch wenn noch Zeit zur Umkehr ist. Aber das ist auch eine Konsequenz. Weil die Beziehung zu Gott leidet unter dieser Sünde genauso. Natürlich können wir sagen, unter jeder Sünde. Aber die Art der sexuellen Sünde, was ich vorhin noch gesagt habe, was alles damit zusammenkommt, ist etwas, wo du gar nicht mehr die Nähe Gottes haben willst, wirklich. Du kannst davor weglaufen, du kannst hier sitzen. Und in Gemeinden sitzen jeden Sonntag Leute, die Ehebrecher sind, die Pornografie konsumieren und sonst irgendwas. Das gibt es in unseren Reihen. Und das ist keine echte Beziehung zu Gott, die du dann hast, sondern Religiosität, wo du selbst deine Seele irgendwie trösten möchtest. Aber nochmal, anstatt zu verzweifeln, du kannst jederzeit zu Gott umkehren. Jederzeit. Vielleicht bist du noch nicht aufgeflogen. Lass es nicht so weit kommen, dass die Konsequenzen in dein Leben wirklich alles kaputt machen. Vielleicht bist du noch an den Anfängen. Lass es nicht so weit kommen, dass es wirklich Frucht trägt. Wenn du mit einer Arbeitskollegin oder einem Arbeitskollegen flirtet, hör auf. Und wenn es sein muss, wechsel den Job. Lass dich vom Evangelium wirklich in deinem täglichen Leben verändern. Und dafür müssen wir uns mit den ersten Schritten beschäftigen, wie wir da rauskommen. Was können erste Schritte sein? Oder was sagt die Bibel, was die ersten Schritte sind? Weil eigentlich ist es doch ziemlich mächtig. Und ich erlebe immer wieder, wie Leute scheitern. Ich kenne es von mir. Wie oft bin ich gescheitert in meinem Leben? Wie oft seid ihr gescheitert? Und da rede ich nicht nur vom Sexuellen, sondern von der Sünde selbst. Das erste ist, das, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen Sünde auch Sünde nennen. Es nicht verharmlosen. Wir haben vorhin am Anfang, beziehungsweise Robert hat am Anfang 1. Johannes 1,9 gelesen. Der Vers steht bei mir jetzt auch drin. Die meisten haben ihn vielleicht noch im Kopf. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und er reinigt uns von jeder Gottlosigkeit. Er vergibt uns in seiner Gnade. Und dieses Bekennen, was da steht, ist nichts anderes wie dasselbe Sagen. Du sagst dasselbe wie Gott darüber. Und dann darfst du erleben, wie Gott dir vergibt und dein Herz auch verändert. Und dann spricht die Bibel von etwas, was man in Anführungsstrichen in der Seelsorge fachtechnisch das Ablegen und Anziehen nennt. Ich weiß gar nicht, wie viele Bibelstellen wir uns durchgeguckt haben an der Bibelschule und immer wieder ablegen, anziehen, ablegen, anziehen. Aber es ist so wichtig. Lasst uns einmal gemeinsam Galater 5 lesen. Vers 16 bis 18. Galater 5, Vers 16 bis 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wenn du ein Leben führst, was immer mehr von dem geprägt ist, was Gott möchte, gibst du deinem sündigen Herzen immer weniger Raum, um das mal ganz einfach auszudrücken. Und das macht auch sehr viel Sinn von unseren Erfahrungen eigentlich. Weil hast du schon mal probiert, vor allem Silvester, mit Dingen einfach so aufzuhören? Du auf jeden Fall. Ich auch. Das kennen wir alle, oder? Wir lassen einfach mal ein paar Sachen sein. Oder wir machen einfach mal ein paar Dinge, wie ins Fitnessstudio gehen. Wer hat alles eine Fitness? Fitnessclub-Mitgliedschaft, ohne jemals wirklich hingegangen zu sein, nach März. Sicherlich einige. Oder hatten sie zumindest. Wir dürfen nicht einfach nur ein Loch stehen lassen, sondern wir müssen es mit dem Richtigen füllen. Ansonsten scheitern wir immer wieder. Aber wie sieht das praktisch aus? Nun, wir haben vorhin gelesen, flieht vor der Unzucht. Und das ist die eine Sache, das ist das Ablegen sozusagen. Sämtliche Situationen zu vermeiden und das koste, was es wolle, wo wir in Sünde fallen können. Jesus spricht in Matthäus 5 hinterher, die Stelle, die wir uns am Anfang angesehen haben, davon, dass man sich vielleicht auch einen rechten Arm rechten Arm abhacken soll oder das rechte Auge rausreißen soll, nur um nicht zu sündigen. Das sind radikale Begriffe, radikale Bilder dafür. Und wir denken, jo, ich mache den Computer nicht mehr an, das reicht. Nein, es reicht nicht. Oder ich gehe mit jemand anderem Mittagessen. Das kann durchaus nicht reichen, überraschenderweise. Die Bibel spricht auch, was das Fliehen oder was das Ablegen antrifft, noch von einem anderen Begriff, den ich noch viel deutlicher finde. In Kolosser 3,5 heißt es, dass wir unsere Glieder töten sollen. Und dann wird aufgelistet, wo Unzucht mit bei ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, hat jemand von euch Zweifel daran, dass Töten ein radikales Mittel ist? Was passiert, wenn man jemanden tötet? Es ist kein Leben mehr da. Wenn man Unkraut töten würde, ist da kein Unkraut mehr. Es kommt anderes nach. Aber es sind radikale Schritte, von denen die Schrift spricht, wie wir mit der Sünde in unserem Leben umgehen müssen. Und manchmal gehen wir damit um, wie früher Kinder, die aufhören wollten, mit ihrem Pokémon zu spielen oder mit ihrem Tamagotchi. Ja, und wir legen es mal in die Ecke oder die Eltern nehmen es uns weg, wir finden es immer wieder. Und ein anderes Beispiel, was ich sehr eindrücklich finde, was wir in der Geschichte von Israel finden, ist, wo sie das Land Israel erobern. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Im Buch Josua wird diese Geschichte beschrieben. Und Israel hat das gesamte Land, was ihnen eigentlich verheißen war, nicht bekommen. Wisst ihr wieso? Weil sie nicht konsequent waren. Sie haben immer wieder Kompromisse geschlossen. Und so sind wir auch mit unserem Leben. Viel zu oft. Ich auch. Dann sagt man, ich nehme mir das vor, da machen wir jetzt einen Strich und jetzt führen wir zum Beispiel einen Zeitplan, wie ich meine Zeit einteile. Wer hat in der letzten Woche vielleicht bei der stillen Zeit auch den Wecker sich nicht rechtzeitig gestellt oder auf die Snooze-Taste gedrückt, die ich sehr gern mag. Das passiert uns, weil wir viel zu unkonsequent sind. Und bei kleinen Dingen sind die Konsequenzen kleiner. Aber das sind Sachen, die dürfen wir nicht einschlafen lassen. Es geht darum, Situationen zu vermeiden. Und bei Pornografie, Internetfilter, jemanden für die Rechenschaft sich holen. Wenn es sein muss, ein Computer weg, Handy weg. Es klingt radikal, aber es gibt Gemeinden zum Beispiel, wo die Leute es schaffen auszusteigen, egal wie hart sie sind. Die geben den Ältesten einen Schlüssel, die jederzeit dann rein können. Die haben Kontozugriff, um zu sehen, nicht um Überweisungen zu machen, sondern um zu sehen, hat der Junge jetzt wieder Geld ausgegeben, da und dafür. Das klingt für uns, oh, die Amerikaner, die sind ein bisschen drastisch. Aber irgendwie ist es doch richtig. Wir müssen radikal damit umgehen. Aber das ist das, was das Ablegen betrifft. Was bedeutet es, etwas anzulegen, etwas anzuziehen? Wohin fliehen wir eigentlich, wenn Paulus davon spricht? Und die Antwort ist, zu Gottes Maßstab. Und das ist auch keine magische Formel, sondern ein Leben im Einklang mit Gottes Willen in der Kraft und Abhängigkeit des Heiligen Geistes. Wir müssen Gottes Plan für unsere Sexualität verstehen, um uns damit zu füllen. Und in 2 Wochen ist Edmund in Hamburg. Da werden wir an dem Punkt weitermachen. Weil Gottes Wort hat so viel dazu zu sagen. Aber lasst mich eins vorwegnehmen. Sex ist ein Geschenk Gottes, wo wir in der Ehe unserem Partner auf eine unvergleichbare körperliche Art und Weise wirklich nahe kommen dürfen. Wo wir eine Einheit feiern, die sogar die Dreieinigkeit Gottes widerspiegeln soll. Für dich geht es nicht dabei um dich, sondern um deinen Partner. Und für deinen Partner soll es um dich gehen. Es geht nicht um deine Bedürfnisse, sondern es geht darum, etwas zu geben, nicht etwas zu nehmen. Und das ist wirklich eine Einheit, eine Freude, eine Intimität, die Gott uns als Geschenk gegeben hat. Nicht als Last. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wem deine und meine Sexualität gehört. Nämlich ihm und wenn ihr verheiratet seid, eurem Ehepartner. Er ist der Schöpfer und hat dir das gegeben. Und damit sollst du auch ihm zur Ehre umgehen und den Segen wirklich erfahren, den er dir damit geben will. Und das gilt für Singles wie für Verheiratete. Ich weiß, für Singles, ich habe mir so viele Gedanken gemacht bei der Vorbereitung, was ich zu Singles sagen kann. Aber es gibt so viele Sachen, die man wirklich dabei bedenken muss, wie zum Beispiel, wenn du heiraten willst, dass du dich für deinen zukünftigen Ehepartner reinhalten sollst. Wenn nicht, kannst du Gott trotzdem damit ehren. Alleine dadurch, dass du keusch bist, dass du nichts machst. Und ich kenne Männer, bei mir sind es Männer, die nicht mehr die Jüngsten sind, die immer noch Single sind. Die wirklich Gott damit ehren. Obwohl sie heiraten wollen übrigens. Den einen, den ich jetzt im Begriff habe. Es sind Dinge, wenn du alleine bist, ist deine Identität nicht das, dass du irgendein Verlangen hast, was du nicht stillen kannst. Ist auch nicht deine Ehe dann hinter die Identität. Dadurch wirst du nicht errettet, sondern Jesus ist deine Identität. Und für uns Eheleute? Treue. Eine der Dinge, eine der Geschichten, die mich mal während ich eine Konferenz zugehört habe, wirklich zum Weinen gebracht habe, war die Geschichte von einem alten Ehepaar. Die Frau lag im Sterben nach Jahren. Beide waren über 80. Und nachdem die Frau gestorben war, hatte dann der Mann den Pastor gerufen, der dann die Geschichte erzählt hat. Und sie haben zusammen gebetet, haben danach die nötigen Behörden gerufen. Und dann hat er gefragt, sag mal, darf ich dich mal fragen, worüber ihr als letztes gesprochen habt? Ja, gerne. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr wir uns lieben. Und ich habe zu ihr gesagt, nach 60 Jahren Ehe habe ich dich nicht einmal betrogen und liebe dich mehr als am ersten Tag. Und sie hat gesagt, ich dich auch. Das ist Gottes Maßstab. Das ist die wahre Freude an einer Ehe, an Liebe, an Sexualität. Das sollten wir alle sagen können, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen. Dass wir dieses Geschenk auch so behandelt haben. Statt nachzugeben, sieh auf das, was Gott dir wirklich geben möchte. Lasst uns wirklich, und das ist etwas, was ihr euch selbst fragen müsst, als Gemeinde vor unserem Herrn kommen und uns gegen diese Sünde in unserem Leben stellen. Egal, was bei dir heute ist. Nimm in jeden Tag hinein, was der Anfang der Sünde ist, damit du davor wegläufst. Sei dir bewusst, was die Quelle ist und hör eben nicht auf dein Herz, auf die Stimme in dir, sondern auf Gottes Wort. Bekämpf diese Götzen in deinem Herzen, die du anbetest. Und wenn du in dieser Gefahr stehst, denk auch an die Konsequenzen. Das tut dir gut, glaub mir. Es ist nichts Harmloses. Wir haben die wunderbare Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung soll dein und mein Leben verändern. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, ihr braucht das nicht aufschlagen, sagt: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Es ist nichts Unbedeutendes, was wir einfach zur Seite schieben sollen. Aber mit unserer Hoffnung sollen wir uns reinigen. Reinigt euch und lebt aus Gnade, in der Kraft des Geistes zur Ehre Gottes. Und genießt dieses Geschenk, auch wenn ihr es habt, statt es für die Sünde zu missbrauchen. Steht mit mir einmal auf. Ich möchte am Ende noch mit euch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir uns heute Morgen mit einem Thema beschäftigen durften, was wir viel zu oft gar nicht freiwillig machen wollen. Aber was etwas ist, wo du darüber wirklich viel zu sagen hast in deinem Wort. Sowohl für die Sünde, über die wir heute gesprochen haben, aber auch über deinen wunderbaren Plan damit. Und ich bitte dich, dass dein Wort wirklich unsere Herzen lenkt und leitet. Dass wir uns nach dir ausrichten. Dass wir in der Kraft deines Geistes wirklich ein Leben führen, was dich groß macht und wirklich deine Geschenke mit Dank annimmt. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass er sich zu dir dreht und weiter mit dir durchs Leben geht oder umkehrt und Buße tut. Segne du die Sexualität in deinem Leib, der Gemeinde, Herr.